ARD Sounds.
Super bezahlbare Neubauwohnungen, nagelneue Sportanlagen und dazu noch viele neue Jobs für Russinnen und Russen. Und das alles direkt am Meer, in der Stadt Mariupol. Die Sache ist nur, Mariupol liegt ja in der Ukraine. Russland hat die Stadt zerbombt, erobert und besetzt sie seit Jahren. Und jetzt lässt Putin Mariupol wieder aufbauen, zu einer russischen Vorzeigestadt. Nur warum? Alice Pesavento vom Verifikationsteam des NDR hat sich das genau angeschaut. Sie erzählt uns, wie die sogenannte Russifizierung einer Stadt abläuft, welches System dahinter steckt und warum ausgerechnet Sportplätze dafür so wichtig sind. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh und heute ist Mittwoch, der 8. April. Hi Alice, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mir Mariupol angeschaut, aber nicht physisch vor Ort, sondern digital über Satellitenbilder. Also Mariupol liegt am Wasser, am Asowschen Meer. Man kommt dahin, wenn man vom Schwarzen Meer an der Krim vorbei durch eine Meerenge fährt. Mariupol ist eine relativ große Stadt. Es ist die größte Stadt, die Russland sozusagen besetzt gehalten hat über einen so langen Zeitraum. Vor dem Krieg haben da etwa 400.000 Menschen gewohnt und der Großteil ist aber dann geflohen. Es gibt Berichte über Mariupol, was da in den letzten Jahren passiert ist, und da wird oft vom Wiederaufbau gesprochen. Und ich habe mich gefragt, wie weit dieser Wiederaufbau gekommen ist mittlerweile. Ich habe mich vor allem mit einem Haus beschäftigt, das ist das sogenannte Haus mit der Uhr. Das heißt so, weil es einen großen Uhrenturm hat. Das ist relativ zentral in Mariupol, ganz in der Nähe vom Theater. Das kennen vielleicht einige, weil darüber auch viel berichtet wurde. Das Theater wurde komplett zerstört im Krieg.
Satellitenaufnahmen vom Theater in Mariupol. Offenbar wollten die Menschen darauf aufmerksam machen, dass sich Zivilisten im Gebäude befinden. Auf dem Boden steht in großen weißen Buchstaben auf Russisch das Wort Kinder geschrieben. Diese nicht verifizierten Bilder sollen das Theater nach der Bombardierung zeigen. Mehr als 1.000 Menschen haben laut Bürgermeister hier Zuflucht gesucht.
Und wenn man aus dem Theater rauskommt und die Straße 300 Meter runterläuft, dann sieht man schon das Haus mit der Uhr. Und dieses Haus kennen eigentlich alle in Mariupol. Es ist ein Wahrzeichen der Stadt. Es war früher eine Kunstgalerie. Da haben verschiedene Künstler, die wichtig für die Stadt waren, gewirkt. Und ich habe eben auch mit einer Frau gesprochen, die in diesem Haus gewohnt hat vor dem Krieg. Sie heißt Aleftina Schwetzowa und sie hat im 5. Stock mit ihrem Mann und ihrem Sohn gewohnt.
В цьому будинку я проживала разом зі своєю родиною близько 3 років.
Als der Krieg begann im Februar 2022, wurde Mariupol sehr, sehr stark bombardiert. Und auch das Haus wurde getroffen, ist komplett ausgebrannt.
Mein Budynok щільно струхнуло. Той час, в той момент, 16 березня, загинуло двоє наших сусідів.
Es sind auch Nachbarn von Aleftina gestorben. Und vor allem in der Nacht vom 15. auf den 16. März gab es sehr, sehr starke Bombardements. Sie und ihre Familie haben sich dann dazu entschieden, zu Fuß aus der Stadt zu fliehen.
2022 ist Mariupol ja angegriffen worden von Russland und belagert worden. Kannst du uns noch mal ein kurzes Recap geben, wie das vor 4 Jahren abgelaufen ist?
Ja, also es ging alles relativ schnell. Die Stadt wurde umzingelt und innerhalb von wenigen Wochen eigentlich übernommen von Russland.
Mariupol, eine Geisterstadt unter ständigem Beschuss. Fast alle Wohnhäuser sind zerstört. Über 150.000 Menschen sind in der zerbombten Stadt gefangen, warten darauf, in Sicherheit gebracht zu werden.
Und dann im Mai 2022 haben auch die letzten ukrainischen Soldaten kapituliert. Seitdem ist die Stadt russisch kontrolliert. Ein Großteil der Stadt wurde zerstört. Also die UN spricht von etwa 90% der Wohnhäuser, die zerstört wurden. Und das sieht man auch heute noch auf Satellitenbildern.
Eine sehr präsente Erinnerung an diese Zeit ist ja auch dieses Stahlwerk in Mariupol, ne? Das ja quasi belagert war und da viele Menschen sehr lange ausgeharrt haben, bis sie irgendwann kapituliert haben.
Wenn wir aber auf die Stadt blicken, mit russischer Brille, warum ist Mariupol eine wichtige Stadt für Russland?
Durch diese Nähe zum Wasser und die Größe hat es auch für Russland ein hohes propagandistisches Potenzial. Und ich habe mit verschiedenen Experten gesprochen und eine davon war Carolina Hurd vom Institute for the Study of War in Washington. Die beschäftigt sich mit der Besatzung, also mit den besetzten Gebieten in der Ukraine. Und für sie hat das total Sinn ergeben.
So I think they're investing heavily into reconstruction and forced integration efforts with Mariupol because it is such a kind of large city with a lot of propagandic value as well.
Mariupol ist als große Stadt also wichtig für Putins Propaganda. Wie geht es denn den Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor den russischen Bomben aus ihrer Stadt fliehen mussten, wie zum Beispiel Aleftina und ihrer Familie? Und wie blicken sie auf ihre Stadt?
Sie sind in den Westen der Ukraine geflohen und haben dann von dort aus mit Nachbarn und ehemaligen Freunden Kontakt gehalten. Und die haben ihr sozusagen Updates gegeben, haben ihr ein paar Tage, nachdem sie geflohen sind, Fotos geschickt von dem Haus mit der Uhr. Also sie hat mir diese Fotos und Videos weitergeleitet. Es gibt ein Video, wo man sieht, wie das Haus brennt, also wie jemand filmt, wie es brennt. Sie hat auch dann Fotos bekommen vom Hinterhof vom Haus, auf dem Gräber zu sehen sind von ihren Nachbarn. Und im Hintergrund sieht man dann das ausgebrannte Haus. Für Aleftina ist es nur schwer auszuhalten, zu sehen, was seitdem sie aus der Stadt geflohen ist, mit dem Haus, mit ihrem Zuhause passiert ist.
Ти розумієш, що немає твого дому, немає речей, які з ним пов'язані, немає дитячих фотографій, ні моїх, ні мого сина.
Und sie hat eben gesagt, dass sie kein Zuhause mehr hat und dass es nichts mehr gibt, das damit verbunden ist. Es gibt keine Kinderfotos, weder von ihr noch von ihrem Sohn.
Von ihrem Leben in Mariupol ist also nichts mehr übrig, hat sie dir erzählt. Wie kannst du als Journalistin denn jetzt überprüfen, was sie dir erzählt? Es ist ja kaum möglich für dich und andere JournalistInnen jetzt vor Ort zu sein und dir da selbst ein Bild zu machen.
Das Problem ist, dass man, wenn man als Journalist nach Mariupol reisen möchte, das mit Russland sozusagen machen muss. Man braucht dann eine Akkreditierung und dann ist auch die Frage, wie frei man vor dort berichten kann, wie frei man mit Menschen sprechen kann dort, wie frei die auch mit einem sprechen und so weiter. Also es ist sehr kontrolliert. Und das Problem für unsere Korrespondenten zum Beispiel in der Ukraine ist auch, dass wenn die das machen würden und in die besetzten Gebiete reisen würden, um von dort zu berichten, dann wertet die Ukraine das als illegalen Grenzübertritt. Und das würde ihre Arbeit in der Ukraine dann wiederum sehr, sehr erschweren. Das heißt, für unsere Korrespondenten in Kiew zum Beispiel ist es aktuell nicht möglich, aus den besetzten Gebieten zu berichten.
Und Russland hält neben Mariupol weite Teile der östlichen Ukraine besetzt, etwa 20% des Landes insgesamt. Alice, du hast dich der Stadt Mariupol anders genähert, mit digitalen Recherchetools. Wie genau hast du das gemacht und warum?
Ich bin Teil des Verifikationsteams beim NDR und wir recherchieren quasi investigativ. Also wir sammeln Informationen, die online frei verfügbar sind, verknüpfen die und finden so hoffentlich neue Informationen raus. Und weil wir nicht persönlich dorthin können, habe ich das halt über Satellitenbilder, Posts in sozialen Netzwerken, russischen Webseiten und so weiter gemacht.
Das heißt, du sprichst Russisch und konntest das alles verstehen?
Nein, aber ich recherchiere sehr viel zu internationalen Themen und bin es deshalb gewohnt, auf anderen Sprachen zu recherchieren, die ich überhaupt nicht kann. Es gibt sehr, sehr viele Tools, die einem das wirklich erleichtern. Also es gibt ein Plugin, nennt sich das, ein Tool, was man in den Browser lädt, was automatisch Webseiten komplett übersetzt. Also dann sehen die Immobilienanzeigen zum Beispiel, die ich mir angeschaut habe, die eigentlich auf Russisch sind, sind dann auf Deutsch. Oder wenn ich dann in sozialen Netzwerken unterwegs bin, auf Telegram-Kanälen oder so, kann ich mit meinem Handy, mit einem Übersetzungsprogramm die Posts scannen und dann steht es da auf Deutsch geschrieben. Es gibt auch Transkriptionsprogramme, die ich dann nutze, um Videos zu transkribieren und dann dieses Transkript auf Deutsch zu übersetzen und so weiter. Also es geht eigentlich, wenn man weiß wie.
Das klingt nach einer ziemlich komplexen Recherche mit viel technischem Know-how. Wie genau bist du vorgegangen im Fall von Mariupol?
Also ich habe angefangen, mir einfach diese Satellitenbilder anzuschauen in einem Kartenprogramm, also einfach auf Google Earth.
Es sieht eigentlich jetzt erstmal aus wie so eine Google Earth-Ansicht mit ganz vielen Pins, so Pinnnadeln, die du dir da reingesetzt hast, die so blau sind.
Genau, ich habe mir über die Stadt erstmal sozusagen ein Raster gelegt, damit ich weiß, wo ich schon gesucht habe. Immer wenn ich ein Feld abgesucht habe, habe ich es weiß gemacht. Es gibt ja auch eine Funktion, da kann man in einem Zeitstrahl zurückgehen und sich alte Bilder angucken. Ich habe dann angefangen zu suchen und immer wenn ich irgendwo was Neues gefunden habe, was repariert ist, ein abgerissenes Haus, habe ich das markiert, die Zone, also sozusagen umrandet. Mhm. Also hier siehst du zum Beispiel ein Wohngebiet.
Wir zoomen da jetzt mal ran, ne?
Genau, und wenn ich da zurückgehe ins Jahr 2022 vor dem Krieg, siehst du, dass da eigentlich nur eine Wiese war. Mhm. Aber heute stehen da mehrere Wohnblocks.
Häuser, ja. Mhm.
Und so habe ich halt immer vor und zurück die alten Bilder angeguckt. Wie sah es vor dem Krieg aus? Wie sah es während des Kriegs aus? Also waren die Häuser zerstört und so? Und wie sieht es jetzt aus? Ist es repariert, wieder aufgebaut und so weiter? Das habe ich dann tagelang gemacht.
Und können wir da einmal zu diesem Uhrenhaus gehen und da ranzoomen?
Das ist hier. Ich kenne mich mittlerweile gut aus in Mariupol. Ich kann dir zeigen, 2022, 14.03. haben wir hier ein Bild. Da ist es noch komplett heile.
Okay, das ist so ein Eckhaus an so einer Hauptstraße, so sieht das aus, ne? Sehr zentral in der Mitte der Stadt, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und es hat so eine helle, beige-gelbliche Fassade.
Und wenn wir jetzt ein anderes Bild anschauen von Ende März 2022, dann siehst du, dass es komplett zerstört ist eigentlich.
Sieht alles schwarz aus, Ruß, kaputt.
Genau, das Dach ist komplett zerstört.
Die Bäume drumherum auch rußschwarz.
Wenn wir dann weiter vorspulen sozusagen zeitlich, dann sehen wir irgendwann, dass da wieder ein Haus gebaut wird. Hier siehst du sogar den Kran.
Einen Kran und eine Baufassade, so dieses blaue Netz, so ein Gerüst, ne, mit so einem blauen Netz, was davor gemacht wird, damit nichts runterfällt auf Passanten.
Genau, dieses Bild ist aus dem August 2024 jetzt.
Okay, also 2 Jahre nach der Zerstörung. Wie sieht es da jetzt aus?
Ich kann dir ein Bild zeigen von jetzt. Das ist aber kein Satellitenbild. Jetzt sieht das Haus so aus.
Ah ja, wie so ein richtig schickes Wohnhaus. Unten, ist das ein Geschäft da unten vielleicht sogar?
Ja, das ist, glaube ich, der Eingangsbereich.
Mhm, ein Eingangsbereich, der so ein bisschen was Herrschaftliches hat, würde ich sagen.
Ja.
Und die Fassade ist immer noch beige und in der oberen Etage, es sieht fast aus wie so ein Penthouse mit so Glasfenstern, würde ich sagen. Und oben ist diese Uhr, von der du erzählt hast.
Die Uhr auf dem Haus mit der Uhr sozusagen zeigt jetzt auch nicht mehr die ukrainische Zeit, sondern die russische Zeit. 2023 hat Russland verkündet, dass einige Gebiete in der besetzten Ukraine jetzt nach Moskauer Zeit laufen werden, die Uhren. Das heißt, dort ist jetzt Moskauer Zeitzone. Mhm. Sie haben die Zeitzone in den besetzten Gebieten in einigen Städten angepasst an die russische Zeit und nicht mehr an die ukrainische Zeit.
Und Mariupol ist jetzt in der russischen Zeitzone.
Mariupol liegt jetzt offiziell in der Moskauer Zeitzone. Im Sommer ist das dieselbe Zeit wie in der Ukraine, aber im Winter ist da eine Stunde Unterschied. Und auch im Foyer des Hauses mit der Uhr sind ganz, ganz viele Uhren angebracht. Und darunter stehen die Namen von russischen Städten. Und unter einer Uhr steht auch Moskau-Mariupol.
Und wer steckt da jetzt genau dahinter, hinter dem Neubau des Hauses mit der Uhr mitten in Mariupol?
Ich habe zum Beispiel Immobilienanzeigen gefunden auf russischen Seiten, die Wohnungen, diese neuen Wohnungen bewerben und über die man die kaufen kann. Und darin steht auch, welche Firma das gerade aufgebaut hat, dieses Haus. Ich habe dann zu dieser Firma recherchiert und das ist eine russische Firma mit Sitz in Moskau, die diese Wohnungen in diesem Haus bewerben für russische Familien, für Leute aus Russland.
Und ziehen da jetzt auch schon russische Familien ein oder gibt es nur diese Anzeigen? Was konntest du da herausfinden?
Genau, es gibt die Anzeigen und es gibt auch Artikel zur Schlüsselübergabe. wo dann Fotos gezeigt wurden von dem Haus, wie es jetzt aussieht, vom Eingangsbereich und so weiter. Auf den Seiten steht auch, dass viele Wohnungen schon verkauft wurden und so weiter.
Das klingt ja fast schon so ein bisschen wie so eine Art russische Gentrifizierung. Also es wird so ein bisschen schick gemacht und dann an Russinnen und Russen vermietet oder verkauft.
Es ist Teil der Strategie von Russland, dass sie jetzt eben Mariupol wieder aufbauen und versuchen, diese Stadt mit russischen Bürgern zu besiedeln. Auch indem sie gezielt diese Werbung, damit auch Leute versuchen anzusprechen, die nicht in den besetzten Gebieten wohnen, sondern in Russland quasi. Es gibt auch viele andere Häuser, die von Russland neu gebaut bzw. wieder aufgebaut wurden. Und das ergibt auch total Sinn, denn bereits im Sommer 2022 hat Russland einen Masterplan angekündigt, dass Mariupol innerhalb von 3 Jahren wiederhergestellt werden soll. Und was auch zeigt, wie wichtig Mariupol für Russland ist, ist, dass die erste Stadt in den besetzten Gebieten, die Putin 2023 besucht hat, Mariupol war. Und er hat sich dort dann auch ein so neu errichtetes Haus angeschaut.
Putin steuert ein Auto vom Flugplatz ins Stadtzentrum. Der für den Wiederaufbau zuständige Vizeministerpräsident Chrusnolin schwärmt von zahlreichen Bauprojekten.
Es wird dann geworben mit sehr niedrigen Krediten, nur 2% Hypothek, um sozusagen Anreize zu schaffen, dass Leute da auch hinziehen und diese
Wohnung. Also aus Russland dann.
Genau. Also Alevtina Schwetzowa lebte nur zu Miete im Haus mit der Uhr, aber sie hat mir auch von Nachbarn erzählt, die Eigentumswohnungen hatten. Und sie meinte auch, dass ehemalige Nachbarn eben erst die Hoffnung hatten, dass sie in diesem neuen, wieder aufgebauten Haus Wohnungen bekommen würden. Aber schnell wurde dann eben klar, dass sie keine Möglichkeit haben, da zurückzukehren oder dieses Wohneigentum sozusagen zurückzubekommen. Und dahinter steckt eine klare Strategie der russischen Behörden. Sie erklären Tausende von Häusern als herrenlos. Die veröffentlichen dann immer Listen, die Besatzungsbehörden, von Häusern, die sie als herrenlos erachten. Und ich habe viele dieser Listen von angeblich herrenlosen Häusern gefunden, aber da steht nicht dabei, wie man das registrieren kann. Und deshalb habe ich mit Petro Andruschenko gesprochen. Der leitet das Zentrum zur Erforschung der Besatzung in der Ukraine. Und er hat mir erzählt, dass es quasi unmöglich ist für Ukrainer, diese Häuser als ihr Eigentum zu registrieren, weil man dafür einen russischen Pass braucht.
We have to back to Mariupol, take Russian passport. I mean, the Ukrainian citizens have just 30 days for all this procedure.
Man muss Dokumente vorlegen, um zu beweisen, dass man der Eigentümer oder die Eigentümerin dieses Hauses ist. Und man muss sich mal vorstellen, wie gesagt, 90% der Stadt wurden zerstört. Die meisten Häuser sind zerstört. Natürlich haben die meisten Leute nicht all diese Dokumente oder können beweisen, dass sie die rechtmäßigen Erben sind, weil vielleicht die Eigentümer getötet wurden. Das heißt, es ist quasi unmöglich, das tatsächlich zu tun. Und es ist einfach eine Strategie von Russland, Ukrainer zu enteignen.
In Mariupol, we have is average 22,000 people, like homeless people, that their apartments were demolished, and they haven't any other apartments for living. It's like very very hard story for these people.
Ich habe sehr viele Videos in sozialen Netzwerken gefunden von ehemaligen Bewohnern, die sich filmen. Die stehen in Mariupol, filmen sich und wenden sich an Putin, um ihn um Hilfe zu bitten. In einem Video, das wurde aufgenommen von ehemaligen Bewohnern vom sogenannten Leningrader Viertel. Dort werden auch neue Häuser gebaut, eben für russische Bürger.
In diesem Moment, auf dem Weg unserer zerstörten Häuser, der Quartal Leningradski, baut sich eine Hypothek.
Und die haben dort gesagt, uns wurde versprochen, dass wir wieder zurückkehren können, dass wir Kompensationswohnungen zumindest bekommen, dass wir Kompensation finanziell bekommen.
Vladimir Vladimirovich, очень просим вас возобновить.
Und dass sie Putin bitten, eindringlich darum bitten, Ausgleichswohnungen zu bauen und sozusagen ihnen die Möglichkeit zu geben, in diesen neuen Wohnungen auch Wohnungen zu bekommen und dahin zurückkehren zu können als Entschädigung. Und das ist eben für die, die dort sind, super schwer, deshalb Hilfe zu bekommen. und für die, die geflohen sind, auch super schwer, ihr Eigentum zurückzubekommen oder irgendeine Art von Wiedergutmachung. Und darin zeigt sich eben auch diese Russifizierung und wie stark das vorangetrieben wird. Carolina Hurd vom Institute for the Study of War in Washington, die beschäftigt sich mit der Besatzung.
So, it's sort of the epicenter of Russian demographic Russification. The sort of concerted effort to drive Ukrainians out of their homes and then repopulate them with Russians.
Carolina Hurd meinte eben auch, dass Mariupol für sie das Epizentrum dieser Russifizierung ist, vor allem auch im Hinblick auf demografische Russifizierung, indem eben Ukrainer vertrieben werden, aus ihren Häusern enteignet werden, sie nicht zurückkehren können und gleichzeitig Russen dazu angehalten werden, diese Stadt eben neu zu besiedeln.
They are really invested in portraying Mariupol as this beautiful rebuilt Russian city. Of course, not focusing on the, you know, mass graves in Mariupol and the really terrible things that are happening just beneath the surface, but basically being able to claim that Mariupol is so much better off under Russian rule. Look at all these beautiful new apartment buildings we have to show for it. So I think for an informational sort of rhetorical angle, Mariupol is really important there.
Der Kreml versucht also, Mariupol als diese tolle neue russische Stadt darzustellen. Eine Stadt, der es unter russischer Besatzung viel besser gehen würde. Und dabei verschweigt er, dass der Wiederaufbau ja nur wegen russischer Bomben und Angriffe überhaupt nötig war und viele Menschen getötet wurden. Lass uns doch mal aus diesen Wohngebieten mit den Mehrfamilienhäusern, lass uns da mal rauszoomen. So eine Stadt besteht ja nicht nur aus Wohnhäusern und du hast auf deiner Karte ja noch sehr viele weitere Pins und Marker gesetzt. Was konntest du über die Russifizierung vom Rest der Stadt herausfinden?
Dieses Gebäude hier, das kann ich dir mal zeigen. 2022 sah es hier noch so aus. Es ist einfach Wiese, Park und so weiter.
Ah ja.
Und wenn wir gucken, wie es heute aussieht, dann sieht es so aus.
Ein Stadion? Oder was ist das?
Nee, das ist ein Ableger von einer russischen Marineakademie für Kinder und Jugendliche.
Also es sieht so ein bisschen aus von oben wie so ein Ministerium, so ein bisschen Sowjet-Style. Und daneben so ein, wie so ein Stadion, ne? mit so einem Stern auf dem Rasen.
Und da hat eine russische Nachrichtenseite groß darüber berichtet, als das eröffnet wurde. Hier siehst du die Videos.
Ah ja, die Agentur TASS sehe ich hier. Das ist ja eine staatliche russische Nachrichtenagentur, also Putin-treu. Die marschieren und das sind Kinder in russischen Marineuniformen.
Und eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass sehr viele Sportplätze gebaut wurden.
Mhm.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso. Und auch, dass die Schulen sehr, sehr schnell repariert wurden. Und dann habe ich das gesammelt. Deshalb siehst du auch auf meiner Karte diese ganzen Pins, weil ich irgendwann gedacht habe, das sind echt enorm viele Sportplätze und auch viele Schulen. Ich markiere die jetzt mal hier. Ich muss irgendwie rausfinden, was damit los ist. Und ich habe dann mit verschiedenen Experten gesprochen. Und eine davon war Carolina Hurd vom Institute for the Study of War in Washington.
The school system is actually critical for Russian efforts to integrate Ukraine. Because they're starting with, you know, children as young as 5, even younger than that, and basically making them into loyal Russians.
Und auch das Schulsystem ist sehr wichtig für die russische Besatzung und diese Russifizierung der Stadt, weil es die Möglichkeit birgt, sozusagen schon Kinder und Jugendliche zu loyalen Russen zu erziehen.
The Russians tend to use sports clubs, whether that's martial arts or soccer, as kind of a pipeline into military training programs or kind of exposing kids to military service members and that sort of thing.
Und erst ist es nur Sport und so weiter und dann irgendwann geht's auch um militärisches Training sozusagen.
Dazu haben wir übrigens eine eigene FKM-Folge mit unserer Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth. Sie erzählt in der Folge von einer ukrainischen Familie, die sich genau dagegen wehrt, gegen Putins Strategie, ukrainische Kinder zu russischen Staatsbürgern umzuerziehen. Die Folge verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber Alice, zurück zu deiner Recherche. Du hast dir die Russifizierung von Städten am Beispiel von Mariupol generell angeschaut. Hast du versucht, mit der russischen Regierung Kontakt aufzunehmen, um sie zur Strategie der Russifizierung zu befragen?
Ja, wenn wir solche Recherchen machen, dann versuchen wir natürlich immer, der Gegenseite die Möglichkeit zu geben, auch was dazu zu sagen. Und deshalb haben wir versucht, Russland zu erreichen und zu hören, was sie zu den Geschehnissen in Mariupol sagen. Ich habe gefragt zum Beispiel, für wen die neuen Gebäude, die aufgebaut werden, sind, an wen sie verkauft werden, was sind die Voraussetzungen, stimmt es, dass man dafür einen russischen Pass braucht und was ist mit ukrainischen Personen, also Personen mit ukrainischen Pässen, bekommen sie auch Wohnungen, werden ihnen Wohnungen zur Verfügung gestellt und so weiter. Aber sie haben nicht geantwortet, deshalb müssen wir uns darauf verlassen, was uns Experten sagen und eben auch Leute wie Aleftina Schwetzowa oder was Leute in sozialen Medien aus Mariupol berichten. Das, was mir die Experten vor allem gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass Russland eben versucht, Mariupol zu einer russischen Stadt zu machen. Also wirklich komplett in jeglicher Hinsicht eine russische Stadt. Die Banken sind russisch, die Gerichte sind russisch, man zahlt mit Rubel. Das Schulsystem, also der Lehrplan an den Schulen ist russisch. Alles ist russisch. Und deshalb,
die Zeit ist russisch.
Die Zeit ist russisch, genau. Und es passt auch zum russischen Narrativ, weil Russland ja sagt, sie wollen die Ukraine befreien. Es ist ja eigentlich russisch, das sind ihre Menschen sozusagen, das sind alles Russen.
Und was sagt Aleftina, kann die sich denn vorstellen, jemals wieder nach Mariupol zurückzuziehen?
Sie wünscht sich das sehr.
Як маріупольчанка, я співчуваю своєму місту і все ж таки,
aber nur wenn sie in ein ukrainisches Mariupol zurückziehen kann. Das heißt aktuell auf gar keinen Fall.
Vielen, vielen Dank, Alice. Es war eine sehr spannende und krasse digitale Reise nach Mariupol.
Danke dir.
Alice Pesavento und das Team der NDR-Verifikation, die haben auch einen Film zu der Recherche gemacht. Den findet ihr in den Shownotes. Eine absolute Empfehlung, sich diese Datenrecherche auch mal bildlich anzugucken. Und wenn ihr einen Podcast sucht, der tief in den Krieg in der Ukraine einsteigt, dann ist mein Tipp für euch, Was tun, Herr General, in ARD Sounds. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Was den Podcast besonders macht, hier werden nicht nur Entwicklungen nacherzählt, sondern auch für Hörerinnen und Hörer eingeordnet. Kurz, präzise und verständlich. Hört doch mal rein in Was tun, Herr General. Ihr findet den Podcast in der ARD Sounds App und uns natürlich auch. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Konrad Winkler, Dennis Filimonov, Alexander Gerhardt und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuh. Ich freue mich, wenn wir uns bald schon wieder sehen.